Willkommen zu einer neuen eingehenden Betrachtung. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das wohl jeder kennt, aber selten so humorvoll auf den Punkt gebracht wird. Die ewigen, charmanten Reibereien zwischen Männern und Frauen.
Und unsere Grundlage dafür ist ein Text, der es echt in sich hat. Der Essay »Frauen und Männer – Die Evolution irrt selten« von Kurt O. Wöll.
Man muss gleich sagen, das ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Das ist eher eine literarische Spielerei, scharfsinnig, provokant, ja, und voller Klischees, die aber genüsslich seziert.
Genau das ist unsere Mission.
Wir wollen gemeinsam mit dir nicht nur nacherzählen, was Wöll da schreibt, sondern verstehen, wie er es tut. Wie schafft er es mit Witz und Ironie, dieses charmanteste Chaos, das die Evolution je hervorgebracht hat, so zu beleuchten?
Ja.
Okay, fangen wir doch da an, wo Wöll anfängt, ganz am Anfang, im Paradies.
Was strategisch total klug von ihm ist, indem er bei Adam und Eva beginnt, hebt er die ganze Diskussion ja sofort auf so eine mythische, fast märchenhafte Ebene.
Stimmt.
Er signalisiert damit, Leute, nehmt das alles nicht zu wörtlich.
Er entwirft ja seine ganz eigene Schöpfungsgeschichte. Der Weltenbauer, wie er Gott nennt, bastelt zuerst an Adam herum, gibt ihm einen Apfel und das Ergebnis ist der Adamsapfel.
Ein netter Gag zum Einstieg, ja.
Aber dann merkt der Schöpfer, Adam ist allein ziemlich ungesellig.
Und dann kommt Eva ins Spiel. Das Interessante ist aber, was Wörgl ihr direkt mitgibt.
Okay.
Er schreibt, der Weltenbauer habe vorausschauend gleich einen Spiegel und das erste Schuhgeschäft hinzugefügt.
Ah, natürlich.
Das ist Satire in Reinform. Er pflanzt die Keime für moderne Stereotypen direkt in den Schöpfungsmythos ein und tut so, als wären sie, ja, naturgegeben.
Und damit zementiert er von der ersten Zeile an die Rollen.
Genau.
Und das Bild vom Mann, das er zeichnet, ist ja auch nicht weniger bissig. Früher, meint er, unterschied die Nasenbehaarung den Mann vom Tier.
Mhm.
Heute sei es vor allem seine Kreditkarte.
Und das ist ja mehr als nur ein Witz über Konsum.
Ja.
Es ist eine Beobachtung über veränderte Männlichkeitsbilder. Die archaischen körperlichen Merkmale werden quasi ersetzt durch Symbole des modernen Kapitalismus. Das ist der Kern seines Vorgehens.
Okay.
Er nimmt bekannte Klischees und spitzt sie so zu, dass man darüber lachen muss, aber halt gleichzeitig auch ins Grübeln kommt.
Das bringt uns zu seiner Grundthese. Männer seien im Grunde simpel gestrickt, fast wie ein Gesellenstück.
Mhm.
Frauen hingegen seien das Meisterstück des Weltenbauers, ein unerschöpfliches Rätsel. Um das zu belegen, holt er sich ja sogar prominente Verstärkung.
Ja, Sigmund Freud. Er zitiert ihn, wie er nach 30 Jahren Forschung an der weiblichen Seele kapituliert und zugibt, nicht zu wissen, was Frauen wirklich wollen.
Genau.
Und Werul präsentiert das fast als eine Art, ja, Absolution für den modernen Mann, so nach dem Motto, wenn nicht mal Freud es wusste, wie sollst du es dann können?
Aber er belässt es ja nicht bei diesem Zitat. Er versucht, diese angebliche weibliche Komplexität an Beispielen festzumachen, die schon ziemlich provokant sind. Ich denke da an seine Ausführungen zum Wort Nein.
Uff, ja, das ist natürlich ein Minenfeld, besonders aus heutiger Sicht.
Absolut.
Er definiert eine Jungfer als Frau, die einmal zu oft Nein gesagt hat. Und eine Ehefrau als eine, die gelernt hat, dass Nein auch vielleicht bedeuten kann.
Puh.
Wie schafft er es, dass so etwas als Humor durchgeht und nicht einfach als problematisch abgetan wird?
Das ist eine exzellente Frage. Ich glaube, der Trick ist diese sprachliche Distanz, die er aufbaut.
Wie meinst du das?
Er verwendet bewusst altmodische Begriffe wie Jungfer. Dadurch rückt er die Aussage in so eine ferne, fast fiktive Vergangenheit. Er beschreibt keine moderne Realität, sondern er spielt mit historischen Rollenbildern.
Ach so, okay.
Und mit der darin eingeschriebenen, komplizierten Dynamik der Verführung. Es ist eine Gratwanderung.
Absolut. Das ist ein totaler Drahtseilakt. Er will diese unterschiedlichen Kommunikationsebenen aufzeigen, das Gesagte versus das Gemeinte.
Genau.
Aber er tut es halt mit Bildern, die heute natürlich anecken können. Es geht ihm um die Idee, dass Männer oft nur die Oberfläche hören, während die eigentliche Botschaft zwischen den Zeilen liegt.
Mhm.
Seine Metapher dafür ist ja auch sehr treffend. Männer suchen linear, Frauen verstecken multidimensional.
Dieses Bild gefällt mir, genauso wie diese angebliche fernöstliche Weisheit, die er zitiert.
Ja.
Frauen sind Oasen, Männer Kamele. Die Kamele ziehen durstig und etwas planlos von einer Oase zur nächsten und wundern sich dann, wenn sie plötzlich im Schuhgeschäft landen.
Ah, da schließt sich der Kreis zum Anfang.
Genau.
Und von diesen abstrakten Bildern wird es dann ja sehr, sehr konkret. Das finde ich wirklich stark an dem Text. Er verankert diese angeblichen Wesensunterschiede in alltäglichen Gegenständen.
Du meinst die Fernbedienung?
Genau die.
Für den Mann nicht nur ein Stück Plastik, sondern sein Zepter, das Symbol seiner Macht über das abendliche Fernsehprogramm.
Ja.
Der Satz, ein Mann, der nach der Fernbedienung ruft, sucht seine Würde, hat schon was, oder?
Absolut.
Ist das nicht etwas übertrieben oder steckt da was Wahres in dieser Machtsymbolik auf dem Sofa?
Ich denke, Wörl nutzt hier die Übertreibung, um so einen wahren Kern freizulegen. Es geht ja gar nicht um das Gerät selbst.
Sondern
um die Kontrolle über den gemeinsamen Raum, die Freizeit. Es ist ein Miniaturmachtkampf, der stellvertretend für größere Auseinandersetzungen steht.
Okay, das macht Sinn.
Und er stellt diesem sehr einfachen, zielgerichteten Objekt des Mannes ein unglaublich komplexes weibliches Symbol gegenüber.
Die Handtasche.
Die Handtasche.
Er nennt sie ein logistisches Mastermind der Eventualitäten.
Eine brillante Formulierung.
Ist das aber nicht auch nur eine sehr blumige Umschreibung für die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit? Für die berühmte Mental Load?
Genau das ist der Punkt. Er verpackt diese soziologische Beobachtung in eine humorvolle Metapher.
Mhm.
Er beschreibt den Inhalt Pflaster, Notfallpraline, Ersatzstrumpfhose als Ausrüstung für eine Mount Everest-Expedition.
Ja.
Damit benennt er auf witzige Weise das Phänomen, dass Frauen gesellschaftlich oft dazu erzogen werden, für alle Eventualitäten vorzusorgen,
ja,
an alles zu denken, sich zu kümmern.
Stimmt.
Der Mann mit der Fernbedienung lebt im Hier und Jetzt, die Frau mit der Handtasche lebt im Hier und Jetzt, in der Zukunft und in allen denkbaren Katastrophenszenarien gleichzeitig.
Und als drittes Symbol bringt er noch den Spiegel ins Spiel. Auch hier wieder der Kontrast.
Mhm.
Der Mann macht einen kurzen Check, Reißverschluss zu, alles klar. Für die Frau, so Wollnitz, ist der Spiegel ein Resonanzraum.
Ein Resonanzraum, in dem eine ganze Symphonie aus Haltung, Mimik und Frisur komponiert wird.
Das klingt anstrengend.
Es ist eben kein simpler Funktionscheck, sondern eine Feinabstimmung der gesamten öffentlichen Erscheinung. Ein stilles Ritual, das sich, laut Wörl, in jeder reflektierenden Oberfläche fortsetzt.
Vom Rückspiegel im Auto bis zur Schaufensterscheibe.
Ganz genau.
Diese Symbole sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Richtig lustig wird's doch da, wo diese unterschiedlichen Welten im Alltag aufeinanderprallen. Ich glaube, bei den Beispielen, die er bringt, da findet sich fast jeder wieder.
Absolut. Nehmen wir das Kofferpacken. Das ist bei mir zu Hause ein Dauerthema.
Erzähl.
Er beschreibt es perfekt. Sie packt für ein Wochenende, als stünde eine Weltreise mit 4 Klimazonen und einem Staatsbankett bevor.
Ja, kenne ich.
Er wirft 3 T-Shirts in den Koffer und ist überzeugt, bestens vorbereitet zu sein.
Oder die Navigation im Auto. Für ihn zählen Koordinaten, Straßennamen, klare Ansagen.
Mhm.
Ihre Anweisung lautet, gleich da links, wo früher der süße kleine Blumenladen war.
Oh ja.
Dass dort seit 10 Jahren eine Shisha-Bar ist, ist Teil der Prüfung, die der Mann bestehen muss.
Was Wörl hier aufzeigt, ist der Zusammenprall von 2 völlig unterschiedlichen, ja, kognitiven Landkarten.
Wie meinst du?
Er orientiert sich an einem abstrakten, logischen System. Sie orientiert sich an einem emotionalen, erinnerungsbasierten System.
Ah, okay.
Keines ist per se besser oder schlechter. Aber die Kombination ist eben eine Quelle unendlicher Komik.
Und Frustration.
Und Frustration, genau.
Und der absolute Endgegner im Beziehungsalltag. Der Thermostat. Der berühmte Thermostatkrieg.
Ein wunderbares Beispiel.
Für den Mann ist das Ding ein Kostenregler, ein technisches Gerät mit einer klaren Funktion.
Ja.
Für die Frau, so Wörl, ist es der Taktgeber ihres inneren Wohlfühlklimas.
Das heißt, die gefühlte Temperatur hängt von der Tagesform, dem Hormonspiegel und der allgemeinen Stimmung ab. Es ist also nie einfach nur kalt oder warm.
Die Komik entsteht also immer aus diesen kollidierenden Erwartungen. Er will ein Problem lösen.
Sie will Empathie.
Er will Effizienz.
Sie will Atmosphäre. Wörl sagt ja, ohne diese Reibungen wären Beziehungen so aufregend wie das Handbuch für einen Staubsaugerbeutel.
Haha, das stimmt.
Genau, das ist die Quintessenz. Diese Missverständnisse sind nicht Fehler im System, sie sind das System.
Mhm.
Und nachdem er all diese Trennlinien gezogen hat, wendet er sich der Kraft zu, dass alles überhaupt zusammenhält.
Der Liebe.
Der Liebe.
Und selbst da kann er den Spott nicht lassen. Er zitiert aus der Apothekenumschau, die er liebevoll die Rentner-Bravo nennt.
Ja.
Dass Liebe die Wundheilung beschleunigt und Herzinfarkte verhindert. Sehr pragmatisch.
Aber er wird dann schnell wieder tiefgründiger. Er beschreibt den Zustand frisch Verliebter als psychiatrisch betrachtet kognitiv eingeschränkt.
Das Beispiel ist herrlich.
Absolut. Du siehst ein rotes Auto und denkst sofort, mein Schatz fährt auch ein rotes Auto. Das ist ein Zeichen, er denkt an mich.
Ja.
Für einen Nervenarzt ein Fall für die Beobachtung, für die beste Freundin der Gipfel der Romantik.
Aber dann kommt ein wirklich überraschender Gedanke. Er behauptet, die romantische Liebe sei im Grunde nur ein Abfallprodukt der Mutter-Kind-Liebe.
Das klingt erstmal ziemlich unromantisch. Ja.
Total.
Es ist eine provokante These. Er meint, die Evolution hat einfach das bereits vorhandene biologische Programm der Mutterliebe.
Das über das Hormon Oxytocin gesteuert wird?
Genau. Das hat sie für die Paarbindung einfach wiederverwendet.
Okay.
Das würde laut Wörl erklären, warum Verliebte oft in Babysprache verfallen oder warum sich eine Trennung so fundamental schrecklich anfühlt.
Wie ein Kind, das im Supermarkt seine Mutter verloren hat.
Genau. Wir sind demnach hormonell gesteuerte Wesen, die weit weniger freien Willen in der Liebe haben, als wir glauben.
Um diese biologische Wucht zu illustrieren, benutzt er ja das Beispiel der Geburt.
Mhm.
Er sagt, das eigentliche Wunder ist nicht der medizinische Vorgang, sondern die Tatsache, dass eine Mutter dieses schreiende Wesen, das sie 9 Monate lang gequält hat, sofort und bedingungslos liebt.
Und um den Kontrast zur männlichen Erfahrungswelt zu ziehen, kommt dann sein drastischster, aber vielleicht auch witzigster Vergleich.
Der Nierenstein.
Der Nierenstein. Er fragt rhetorisch, ob man je gehört habe, dass ein Mann, nachdem er unter unvorstellbaren Schmerzen einen Nierenstein ausgeschieden hat, zärtliche Gefühle für diesen Stein entwickelt.
Das ist natürlich absurd, aber das Bild trifft einen Nerv.
Total. Es illustriert auf extreme Weise diesen biologischen Unterschied in der Fähigkeit zur Bindung unter Schmerz.
Von dieser tiefen hormonellen Liebe ist der Weg zum Streit dann aber erstaunlich kurz.
Leider ja.
Er erzählt die Anekdote von dem 100-Jährigen, der sein hohes Alter damit erklärt, dass er nie streitet.
Mhm.
Als der Reporter skeptisch ist, sagt der Greis nur, da haben Sie wahrscheinlich recht.
Eine perfekte Pointe, die direkt zur Kernaussage von Marshall Rosenberg führt, den Wörl ja auch zitiert.
Willst du Recht behalten oder glücklich sein? Beides geht nicht.
Das ist der entscheidende Satz für jede langfristige Beziehung.
Wörls Schlussfolgerung daraus ist dann aber wieder sehr pragmatisch und richtet sich vor allem an die Männer.
Ja.
Er rät ihnen im Grunde zur strategischen Kapitulation. Im Zweifel einfach schweigen, denn die weibliche Seele sei weniger robust als die lederne Widerstandskraft der Männerseele.
Puh, das ist natürlich wieder eine krasse Verallgemeinerung.
Schon, ja.
Ja, aber im Kontext seiner Satire ist es ein handlungsorientierter Rat. Er sagt ja nicht, dass Frauen schwächer sind.
Sondern?
Sondern, dass ihr emotionales Wohlbefinden für die Stabilität der Beziehung vielleicht entscheidender ist. Es ist ein Plädoyer, das eigene Ego zurückzustellen für das größere Gut des gemeinsamen Glücks.
Wenn wir das jetzt alles mal so zusammenfassen, was bleibt dann hängen? Für mich zeichnet Wörl ein bewusst überzeichnetes, fast theatralisches Bild der Geschlechterdynamik.
Mhm.
Es geht ihm ja nicht um wissenschaftliche Wahrheit, sondern um einen liebevollen, ironischen Blick auf die kleinen Konflikte, die das Leben erst lebenswert machen.
Genau. Die zentrale Botschaft scheint mir in der Akzeptanz dieser Unterschiede zu liegen.
Ja.
Ob sie nun real oder nur kulturell antrainiert sind, das lässt er ja offen. Statt sich an ihnen aufzureiben, schlägt er vor, die Komik darin zu entdecken.
Stimmt.
Es ist ein Plädoyer für mehr Gelassenheit, mehr Humor und die Einsicht, dass eine kleine Geste zur richtigen Zeit oft mehr wiegt als der Sieg in einer Grundsatzdebatte.
Wörl stellt diesen biologischen Mechanismus der Liebe, der mit der Geburt beginnt, als ein tiefes Wunder dar. Die sofortige Zuneigung einer Mutter zu ihrem Kind nach 9 Monaten voller Beschwerden, verglichen mit der ausbleibenden Zuneigung eines Mannes zu seinem schmerzhaft ausgestoßenen Nierenstein.
Mhm.
Das wirft eine spannende Frage für dich auf. Wenn die Fundamente der Liebe, wie Wörl andeutet, so stark in unserer Biologie und in Hormonen wie Oxytocin verankert sind, wie viel bewussten Spielraum haben wir dann wirklich bei der Wahl unserer Partner und in der Art, wie wir lieben?